Deutschlandfunk. Der Tag.
Kompromisse, die stehen heute an diesem 11. November im Mittelpunkt von Der Tag.
Ich möchte alle Parteien dazu aufrufen, verantwortungsvoll zu sein, um diese politische Blockade in Spanien zu lösen.
Pedro Sánchez, Ministerpräsident von Spanien, wo die Parlamentswahl nichts an den politischen Verhältnissen geändert hat. Nach 4 Jahren Dauerwahlkampfsituation, die auch die rechtsradikalen Kräfte im Land gestärkt hat, da sagen jetzt viele, es reicht. Wir brauchen Kompromisse, unser Land muss endlich wieder regiert werden. Wie das gehen kann, darüber sprechen wir heute.
Die Kuh ist vom Eis,
meint Markus Söder und meint damit,
Deutschland wird eine Grundrente bekommen und das ist ein sozialpolitischer Meilenstein.
Freut sich Malu Dreyer. Wie der jahrelange Streit um die Grundrente jetzt in einem Kompromiss gemündet ist, auch das dröseln wir auf. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Mit Politik gegen MigrantInnen, Homosexuelle, aber auch mit Politik gegen katalonische Separatisten. Damit hat die rechtsradikale Partei Vox in Spanien jetzt erhebliche Zuwächse bei der Parlamentswahl geschafft. Ergebnis mehr als verdoppelt.
Ich bin stolz, Spanier zu sein. Diese Partei repräsentiert mich als Spanier. Dass separatistische Parteien bei dieser Wahl Sitze im Parlament geholt haben, finde ich empörend.
Es war die 4. Parlamentswahl in 4 Jahren und sie hat ansonsten an den Möglichkeiten einer Regierungsbildung nicht wesentlich was geändert. Und nach 4 Jahren Dauerwahlkampf ist so einiges auch liegen geblieben im Land, also an innenpolitischen Dingen, wie unser Reporter Hans-Günther Kellner gleich berichtet. Er lebt seit vielen Jahren selbst in Spanien. Pedro Sánchez, bisher Ministerpräsident, der hatte sich ja mehr Stimmen bei der Wahl erhofft. Jetzt steht er mit 3 Parlamentssitzen weniger da. Mehrheit hat er also deutlich verfehlt. Hat er sich verkalkuliert?
Ja, ganz eindeutig. Sánchez wollte keine linke Koalition mit Podemos eingehen. Er wollte eigentlich auch keine Koalition mit den Sozialliberalen. Das wäre eine fette Mehrheit gewesen. Mit Podemos wäre es ein bisschen knapp geworden. Und auf der anderen Seite wollte auch niemand so richtig mit Sánchez. Niemand hat niemandem über den Weg getraut. Und Sánchez hat dann schon gesagt, aus so einer Position, vermeintlichen Position der Stärke, na, ist mir doch egal, dann setze ich eben Neuwahlen an. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Und jetzt haben alle was davon.
Wieso ist das in Spanien so ein, ich sage mal, Problem mit Koalitionsbildung?
Ja, also es wird grundsätzlich immer gesagt, dass es daran liegt, dass in Spanien die beiden politischen Blöcke sehr verhärtet sind und nicht miteinander können. Und dass die Spanier keine Erfahrung haben mit Koalitionen. Aber ehrlich gesagt, das wird immer so runtergebetet und es stimmt nicht ganz, denn in den Regionen gibt es ganz viele Koalitionen aller möglichen Couleur. Und in den Städten und Gemeinden erst recht. Das heißt, auch die Spanier können miteinander verhandeln. Aber man muss sagen, im Augenblick ist das politische System mit den Parteien so zersplittert, dass es keine Stammwähler mehr gibt. Alle sind nur noch Wechselwähler. Und was ein Politiker auch macht, er muss immer damit rechnen, dass er damit auch Wähler verlieren wird. Okay. Und deswegen ist eine Koalition sehr riskant für die Politiker.
Also wer Kompromisse eingehen muss, und das muss man ja in einer Koalition, der könnte dann unter Umständen an Zustimmung verlieren.
Genau, der wird damit abgestraft. Das haben wir jetzt schon. Es beginnt jetzt schon das Narrativ. Gestern hat Pablo Iglesias Pedro Sánchez gesagt, jetzt muss es aber eine linke Regierung geben, obwohl es dafür gar keine Mehrheit gibt. Aber er weiß, dass Sánchez, wenn er sich denn mit jemandem verstehen will, wird er sich mit den Rechten, also mit Pablo Casado von den Konservativen verstehen müssen. Und da strickt dann jetzt schon so ein bisschen ein Teil der Linken an diesem Narrativ. Sánchez verrät jetzt die Ideale. Er wird gezwungen, von den Wirtschaftskonzernen die Rechte zu suchen und so weiter. Und das macht es dann eben jetzt auch für Sánchez sehr schwer, diesen Weg so offen zu gehen.
Klingt jetzt schon fast wieder wie Wahlkampfmodus. Wäre das denn theoretisch eine Option, dass die Sozialisten und die Konservativen irgendwie zusammenkommen für eine Koalition?
Das ist die einzige, die es gibt. Es gibt keine andere. Das Parlament ist so stark zersplittert, dass es keine andere Koalition gibt und auch keine andere Mehrheit. Denn in Spanien wird nicht nur in Koalitionen gedacht, sondern die Spanier haben weniger Angst, als dass wir in Deutschland vielleicht vor Minderheitenregierungen. Zapatero hat so recht erfolgreich regiert zum Beispiel. Aber es noch nicht mal das ist möglich. Also mit Stimmenthaltungen und so weiter, Sanchez ins Amt zu hieven, das geht nicht mehr. Es geht nur die Koalition mit den Konservativen.
Okay, also nur das geht, um eine Mehrheit zu bekommen, aber geht das rein praktisch? Also kommen die irgendwo irgendwie zusammen?
Ja, das ist die große Frage. Aber also interessanterweise, wenn du dich in Madrid unterhältst wenn du eine Reportage machst über Wohnungsnot zum Beispiel und unterhältst dich mit Politikern, mit den Experten in den Parteien über dieses Thema. Interessanterweise hat mich überrascht, ich bekam von Politikern aller Couleur, also von Podemos, wie auch von den Konservativen, von der Volkspartei, wie auch von den Sozialisten, ganz ähnliche Antworten über die Politik, die jetzt zu machen wäre. Und so ist es in vielen Politikfeldern. Auch bei der Rentenpolitik ist das so. Das Problem ist, wenn die Politik dann auf die große Bühne gehoben wird, auf das Theater und sich dort inszenieren muss, dann sind diese Berührungspunkte, diese Koalitionen, das Einverständnis ist dann plötzlich sehr schwer darzustellen, weil man eben die eigenen Wähler zufriedenstellen möchte. Aber es ist tatsächlich eine große Frage der Inszenierung.
Weil tatsächlich auch alle Parteien vielleicht direkt wieder Angst vor Neuwahlen haben, weil im Prinzip sind Wahlen ja quasi jetzt zum Standardprozedere in Spanien geworden, der Normalzustand der letzten 4 Jahre.
Genau, Spanien kommt nicht aus diesem Wahlmodus raus. Es ist seit 4 Jahren im Wahlmodus und Wahlen sind natürlich wichtig in der Demokratie, aber dazwischen Wahlen gibt es eben auch die Parlamentsarbeit und die findet nicht statt. Die Parteien kommen nicht aus dem Wahlmodus raus und Sanchez müsste eigentlich auch erstmal unter Beweis stellen, dass er auch tatsächlich ein Parlamentspolitiker ist, nicht nur einer, der nur Wahlen gewinnen kann, weil man muss sich auch daran erinnern, er wurde ja auch Generalsekretär gegen den Apparat seiner Partei. Also er hat auch einen innerparteilichen Wahlkampf zweimal bestritten, zweimal gewonnen, sich zweimal durchgesetzt, aber so richtig regiert hat er noch nie.
Das heißt, im Prinzip gibt es in Spanien auch sowas wie einen totalen Reformstau, weil da in den letzten 4 Jahren wenig passiert ist?
Ja, ganz genau. Also jeder Spanier kann dir, wenn du ihn fragst, was müsste denn dringend gemacht werden, sagt auf einen Schlag mindestens 3 Dinge. Nicht immer dieselben, aber das ist zum Beispiel die Rentenpolitik, der Arbeitsmarkt und alles, was so ein bisschen mit dem demografischen Wandel zu tun hat, also Rentenpolitik, Gesundheitssystem, Versorgung von alten Menschen. Das zum Beispiel, andere würden sagen Infrastrukturmaßnahmen, aber es ist einfach, in Spanien wird nicht nur seit 4 Jahren werden nicht die richtigen Reformen gemacht, sondern eigentlich schon seit Beginn des Jahrzehnts. Denn zunächst war die große Krise da, das heißt, es war kein Geld da, um wirklich Reformen durchzuführen. Und im Augenblick hätte man den finanziellen Spielraum, aber man hat keine Mehrheiten. Das heißt, es bleibt alles liegen und das so mehr oder weniger die Zukunft in Spanien wird im Augenblick nicht gestaltet.
Ist das dann auch ein Grund dafür, dass jetzt die rechtsextreme Partei so erfolgreich geworden ist?
Ja, also das ist eigentlich ein Lehrbeispiel, wie man mit Rechtsextremen nicht umgehen sollte. Die waren bei 2015, 2016 bei 0,2%, muss man sich mal vorstellen. Dann sind sie ins andalusische Parlament gewählt worden, recht knapp reingekommen. Aber dort haben dann die Liberalen, also Ciudadanos und die Konservativen, mit ihnen zusammen einen Pakt geschlossen, also eine Koalitionsregierung, die Rechtsradikalen eben tolerieren. Daraufhin sind die Rechtsradikalen in Spanien ins Parlament gewählt worden im April mit 10% und jetzt inzwischen bei 15%. Die beiden rechten Parteien haben zusammen mit den Rechtsradikalen sogar demonstriert gegen die sozialistische Regierung. Insofern, also das ist tatsächlich, wie ich schon sagte, so sollte man es wirklich nicht machen. Hinzu kommt natürlich, dass der Katalonien-Konflikt sich so verschärft hat nach dem Gerichtsurteil vom Oktober. Aber insgesamt, es ist deutlich mehr, was zu diesem Anstieg der Rechtsextremen geführt hat.
Also nochmal ganz kurz hineingeworfen, weil ich weiß nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer das noch so präsent haben mit Gerichtsurteilen. Meinst du das Urteil gegen die Führungspersonen der Separatistenbewegung in Katalonien, richtig?
Ja, genau. Ich habe da in der Eile jetzt vieles nur kurz angedeutet. Entschuldige.
Macht ja
bitte.
Nichts, wir können das ja aufdröseln. Aber lass uns diesen Punkt vielleicht noch ein bisschen ausführlicher betrachten, weil ich habe jetzt in zahlreichen Analysen gelesen, dass im Prinzip das, was in Katalonien passiert ist, dazu geführt hat, dass die Vox, dass die Rechtsradikalen so viel Zulauf bekommen haben. So im Sinne von, da hat sich eine Nationalbewegung in Katalonien gebildet, der sich dann eine spanische Nationalbewegung entgegengestellt hat. Findest du das eine plausible These?
Also das ist, es ist nicht ganz so einfach, aber das ist ein Teil der Erklärung. Als Vox letztes Jahr ins andalusische Parlament gewählt worden ist, hatten die ein einziges Wahlkampfthema, das war Katalonien. Mhm. Bei einer Regionalwahl. Und Andalusien liegt weit weg von Katalonien. Insofern ist das eine Erklärung für den Erfolg von Vox. Aber wie gesagt, das ist nicht der einzige. Aber durchaus, also es ist ein wenig so, dass die beiden radikalen Pole gegenseitig bedingen. Mhm. Natürlich führte die starke Polarisierung, die Ausschreitungen in Katalonien im Oktober nach dem Gerichtsurteil, das waren ganz starke Bilder, die dann auch noch in sozialen Medien verstärkt wurden, die spanischen Medien immer wieder wiederholt haben, auch als diese Ausschreitungen längst vorbei waren. Das hat durchaus auch dazu geführt, dass Leute dann nach dem starken Mann rufen, also nach Vox.
Welche anderen Faktoren siehst du denn für den Erfolg von Vox?
Ja, natürlich dann auch, dass die Leute frustriert sind, dass dann das parlamentarische System insgesamt abgelehnt wird, wenn es nicht funktioniert, und im Augenblick funktioniert es nicht. Das zum einen und so eine durchaus auch eine Sehnsucht zurück, aber auch eben der Umgang, vielleicht auch der Umgang der Medien mit Vox. Ich sehe das sehr kritisch, wie Vox ist so ein bisschen, das ist so dieser Trump-Effekt oder der Brexit-Effekt. Ja, das müssen keine vernünftigen Vorschläge sein, sondern sie müssen nur großes Aufsehen erregen, die dann auch durch die Medien immer wieder verstärkt werden und dann bei den Wählern ankommen. Und ja, und so vermehrt sich die Schar der Anhänger.
Dass im Prinzip durch permanente Wiederholung von rechtsradikalem Gedankengut das immer normaler wird und die Leute sich plötzlich damit identifizieren.
Das Sagbare verschiebt sich nach rechts damit. Ja.
Was ist denn jetzt deine Prognose mit Blick auf Regierungsbildung? Kommt da eine Regierung zustande oder kommen da schon wieder Neuwahlen?
Ja, ich berichte ja auch über Sport und normalerweise, immer wenn ich ein Sportergebnis ansage, tritt genau das Gegenteil ein.
Oh, okay, und jetzt pass auf.
Und in der Politik habe ich auch gedacht, nach dem 28. April, dass früher oder später sich die Sozialisten mit Podemos einigen und auch zu einer Koalitionsregierung kommt. Im Augenblick denke ich aber, es wird zu einer Koalition kommen, zu einer großen Koalition, einfach weil es keine Alternative gibt. Also ich rechne hier hoch und runter, wie Podemos seine linke Alternative rechtfertigt, und ich sehe die nicht. Es gibt keine dazu, und insofern denke ich, wird es zur großen Koalition kommen. Allerdings, das wird mit Sicherheit noch 4-6 Wochen dauern.
Gut, dann machen wir jetzt schon mal einen Termin für in 6 Wochen, um dann nochmal gemeinsam in die Analyse zu gehen. Ich danke dir bis hierhin.
Danke.
Unser zweites Thema heute ist die Grundrente. Und um das einzuleiten, möchte ich einfach mal zwei Meldungen aus dem September zitieren. Muss jetzt ein bisschen ausholen. Zum einen eine Studie der Bertelsmann Stiftung. Derzufolge wird das Armutsrisiko im Alter in Deutschland in den kommenden Jahren deutlich steigen, sodass in circa 20 Jahren mehr als jeder fünfte Rentner, jede fünfte Rentnerin in Deutschland von Altersarmut betroffen sein könnte. Zu den größten Risikogruppen gehören der Bertelsmann Stiftung Studie zufolge unter anderem Alleinstehende und Geringqualifizierte. Zum Zweiten die Nachricht, dass die Zahl der Menschen, die zur Tafel gehen, steigt, und zwar schon jetzt. 1,65 Millionen Menschen sind es aktuell, 10% mehr als im letzten Jahr. Und ganz besonders schnell steigt die Zahl der bedürftigen Rentnerinnen und Rentner. Das beklagt der Bundesvorsitzende der Tafel Deutschland, Jochen Brühl, gegenüber dem Deutschlandfunk. Armut im Alter, weil die Rente nicht reicht. Das ist ein zunehmendes Problem, dem sich die Große Koalition jetzt annimmt. Jahrelang war ja schon sowas wie eine Grundrente geplant, ursprünglich mal als Solidarrente. Nie konnten sich CDU und SPD einigen, jetzt aber eben doch. Nach harten Verhandlungen steht ein gemeinsames Konzept. Knackpunkt war ja lange die Bedürftigkeitsprüfung. Die SPD wollte die verhindern, die CDU wollte sie unbedingt. Jetzt hat man sich geeinigt, es wird eine Vermögensprüfung geben. So ein Zwischending, ein Kompromiss also. Frage an Volker Findhammer in unserem Hauptstadtstudio. Was ist da denn jetzt der Unterschied?
Naja, bevor ich dazu komme, ich glaube, die grundsätzliche Frage, um die es da ging, war schon, wie viel Geld will man letztlich für die die Grundrente ausgeben. Ohne Bedürftigkeitsprüfung, das hatte der Arbeitsminister hier vorgerechnet, wären das bis zu 4,8 Milliarden Euro im Jahr gewesen, die man dann langfristig hätte bezahlen müssen. Und jetzt mit dieser Regelung, mit der Einkommensprüfung, ist es natürlich deutlich weniger. Das heißt, man hat den Kreis der Bedürftigen ja über diese Einkommensprüfung deutlich eingeschränkt. Und es gibt noch einen erheblich weiteren Vorteil. Die Einkommensprüfung, die erleben wir alle jährlich quasi automatisiert, wenn wir unsere Einkommenssteuererklärung machen müssen. Aha. Da steht am Ende ein zu versteuerndes Einkommen. Das muss jeder angeben, beziehungsweise das wird von den Steuerprogrammen dann berechnet, was man zu versteuern hat. Und wenn das jetzt die Grundlage ist, dann ist das was völlig anderes als diese Bedürftigkeitsprüfung, wo ich wirklich zum Amt gehen muss und muss all meine persönlichen Besitz- und Vermögensverhältnisse offenlegen. Das hat eine ganz andere Qualität, funktioniert automatisiert und ist für einen Abgleich natürlich viel schneller zu haben als alles andere, was man sich da noch ausdenken kann.
Und Einkommen heißt dann bei Rentnerinnen und Rentnern zum Beispiel sowas wie, ich sag mal, Mieteinnahmen oder so.
Ja, das ist dann der Vorteil, den die Union sich jetzt zugute hält, dass dann plötzlich solche zusätzlichen Einkommen, sofern es sie gibt. Und es geht ja immer um die Grenzfälle, wenn man sagen will, wir wollen die Ausgaben, die wir machen wollen, tatsächlich auf die Leute beschränken, die darauf angewiesen sind. Und dann sind das die Grenzfälle. Aber sofern jemand Mieteinkommen hat, weil er ein oder zwei Eigentumswohnungen irgendwo in der Republik besitzt und davon auch ein Einkommen erzielt, dann wird das künftig auf die Grundrente angerechnet. Mhm. Und sofern das Jahreseinkommen dann bei Alleinstehenden über 15.000 Euro im Jahr liegt, gibt es keine Grundrente mehr. Und damit sind die Grenzen quasi automatisch gesetzt und die Rentenämter können jetzt sofort darauf reagieren, sobald die entsprechenden Zahlen vorliegen.
Das heißt, dadurch kriegen es dann tatsächlich nur diejenigen, die das Geld auch wirklich brauchen, weil sie keine zusätzlichen Einnahmen haben und mit ihrer Rente allein nicht über die Runden kommen. Das klingt irgendwie gerechter.
Ja, davon gehe ich auch erstmal aus. Und natürlich wird es auch da wieder Grenzfälle geben. Ich sehe schon irgendwie die berühmten Bild-Zeitung-Schlagzeilen vor mir, die irgendjemand wieder ausgraben, der dann ungerechtigterweise vielleicht doch diese Grundrente erhält. Ja. Aber das ist nun mal bei jeder Gesetzgebung so, dass es immer Grenzbereiche gibt. Und das gilt auch für Steuergesetzgebung bis hin für Großunternehmen. Grenzbereiche gibt, die man gegebenenfalls ausnutzen kann. Das muss man dann sehen, wenn nachher der konkrete Gesetzentwurf vorliegt. Wie konkret, wie detailliert ist das dann im Einzelfall? Und welche Grenzen werden da gezogen?
Grenzen ist ja ein schönes Stichwort, weil da gibt es ja im Prinzip noch so einen Streitpunkt, der jetzt auch wieder in den Fokus gerückt ist. Und das ist diese Grenze von 35 Jahren. Weil dann viele die Frage stellen, was ist denn eigentlich mit denjenigen, die 34 Jahre nur gearbeitet haben? Die gehen dann gemäß der jetzigen Regelung leer aus.
Ja, auch das ist ein Problem klassischer Grenzziehung. Man zieht irgendwo eine Grenze und dann irgendwann wird sie böse, wird sie radikal, weil das ist wie die Mauer zwischen Ost- und Westdeutschland früher. Da gab es dann irgendwie kein drüber oder drunter mehr. Und insofern ist das bei der Gesetzgebung auch immer so. Aber da will man sich jetzt so eine Art Kleidzone einfallen lassen, damit es genau in den Grenzbereichen für diejenigen, die jetzt unmittel davon betroffen wären, also weil sie ein bisschen drunter liegen, beispielsweise mit 34,5 Jahren, da soll es einen fließenderen Übergang geben. Aber wie das aussehen könnte, das ist noch nicht definiert. Das werden jetzt die Experten im Sozialministerium herausfinden müssen, wie man das vernünftigerweise beschreiben kann.
Ich finde ja diese Jahresregelung ohnehin insofern nur problematisch, als dass gerade die SPD so viel mit Gerechtigkeit argumentiert hat, ja im Prinzip auf einer sehr moralischen Ebene gesagt hat, wir müssen die Lebensleistung von Menschen anerkennen. Und dann finde ich, klingt es ein bisschen zynisch, wenn die Lebensleistung derjenigen, die 35 Jahre gearbeitet haben, anerkannt wird und derjenigen, die nur 34 Jahre gearbeitet haben, nicht. Also das war schon auch eine sehr, sehr moralisch geprägte Debatte.
Ja, aber da kommt man nicht hin. Man kann in jedem Gesetzgebungsprozess, muss man versuchen, Grenzen zu ziehen. Die normale Regelarbeitszeit sind 45 Versicherungsjahre. Also wenn man ein normales Arbeitsleben hat, die 35 sind da schon eine Grenze. Sie werden aber auch dadurch aufgeweicht, und darauf hat der Arbeitsminister heute ja nochmal hingewiesen, dass man Pflegezeiten, Kindererziehungszeiten, also all das, was beispielsweise Frauen in Teilzeit möglicherweise viel stärker betrifft als Männer, die vollerwerbstätig sind, was ja heute immer noch stärker die Regel ist, dass die auch dann dadurch einbezogen werden und dass man dadurch auch schon die Grenze aufweicht. Also es müssen ja nicht wirklich 35 volle Erwerbstätigkeitsjahre sein, sondern Erziehungszeiten und anderes zählt mit dazu.
Das alles wird dann in einem Gesetzentwurf ausgearbeitet. Wir haben jetzt über die Koordinaten, die wir bisher kennen, der Einigung gesprochen. Einen Punkt haben wir bisher ausgelassen und das ist die Finanzierung. Wie genau soll die jetzt funktionieren?
Ja, da wird das Ganze noch ein klein wenig vage, denn dann taucht dann plötzlich die Finanztransaktionssteuer auf, die auch 2021 in Kraft gesetzt werden soll. Auch da gibt es ja weit und breit noch keinen Gesetzentwurf. Da wird sich jetzt der Finanzminister ranhalten müssen. Das muss dann gleichermaßen im kommenden Jahr passieren, damit diese Steuer auch zum Jahreswechsel 2021 in Kraft treten kann und eben als Finanzierungsquelle überhaupt hinreichend ist. Daneben gibt es ja nur noch den erhöhten Bundeszuschuss aus dem Arbeitsministerium, aber der würde nur einen kleinen Teil dessen abdecken, was da gebraucht wird. Deutlich wird aber, sie soll im Wesentlichen aus Steuermitteln und nicht eben aus Beitragsmitteln finanziert werden, weil es als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch verstanden wird.
Aber das heißt schon, die Finanzierung könnte noch mal haarig werden, wenn sich die Große Koalition nicht auf eine Finanztransaktionssteuer, also da auf ein konkretes Gesetz verständigt.
Ja, in der Tat, da wird das spannend und dann muss man auch sehen, wie dieses Gesetz konkret ausgelegt wird und was da auch am Ende für tatsächliche Einnahmen stehen. Das ist ja auch da immer ein Gesetzgebungsverfahren, eine Projektion. Da geht man davon aus, dass man den Betrag X einnehmen wird. Wenn der aber nicht übereinstimmt mit dem, was man auf der anderen Seite für die Grundrente ausgeben will, hätte die Bundesregierung natürlich sofort wieder ein Problem. Aber das werden wir dann wahrscheinlich in 2 Jahren genauer behandeln müssen.
Das sind ganz schön viele Wenns. Ich komme gleich direkt zu einem nächsten, wenn wir auf die Rente gucken, weil es ja auch viele gibt, die sagen, Grundrente schön und gut, aber eigentlich müsste man die Rente als Ganzes nochmal irgendwie anpacken und auf neue Füße stellen. Und da gibt es ja im Moment auch eine Expertenkommission, die Vorschläge vorlegen soll im nächsten Frühjahr. So intensiv, wie jetzt um die Grundrente gerungen wurde, das ist ja ein Thema, was die Große Koalition auch über mehrere Jahre hinweg beschäftigt hat. Jetzt eine komplette Reform des Rentensystems, das stelle ich mir ziemlich utopisch vor.
Nein, um eine komplette Reform soll es ja auch bei dieser Kommission nicht gehen. Da geht es ja erst einmal um die Koordinaten, dass das Rentenniveau nicht weiter sinken soll und auch die Beitragssätze auf der anderen Seite nicht weiter steigen sollen. Und diese Kommission soll sich ja Gedanken darüber machen, wie man dieses Zusammenspiel ab dem Jahr 2025 in den Griff kriegen könnte. Mhm. Denn das, was die Koalition bislang vereinbart hat, gilt längstens bis 25. Also diese 48% Rentenniveau auf der einen und 20% Rentenbeitragssatz auf der anderen Seite.
Diese doppelte Haltelinie,
die berühmte, die ja noch von Andrea Nahle stammt. Und diese Kommission hat die Aufgabe, sich jetzt darüber Gedanken zu machen, wie könnte man sowas in die Zukunft fortschreiben oder welche Korrekturen wären da notwendig, um das Rentensystem auch noch in Zukunft finanzierbar zu halten. Das hat jetzt mit den Elementen der Grundrente tatsächlich wenig zu tun, aber das Kernproblem der Grundrente ist eigentlich ein ganz anderes. Wir haben ja auch in Deutschland einen expandierenden Niedriglohnbereich, immerhin der größte in ganz Europa. Und natürlich, je mehr Menschen ich schaffe, die ein geringes Einkommen beispielsweise nur zum Mindestlohn vorweisen können, umso mehr Menschen habe ich am Ende auch, die keine ausreichende Rente werden haben.
Also müssten wir eigentlich noch mal über einen höheren Mindestlohn reden?
Ja, tatsächlich. Das ist ja auch die Frage, die die SPD anstößt. Da wären mindestens 12 Euro notwendig, um auf eine Rente zu kommen, die etwas überhalb der Grundsicherung liegt. Und davon sind wir ja nach wie vor weit entfernt.
Jetzt lass uns noch mal kurz auf eine politische Bewertungsebene kommen zum Abschluss unseres Gespräches. Markus Söder hat gestern gesagt, als sie die Einigung verkündet haben, dass er damit jetzt eigentlich die Große Koalition als gesichert sieht, weil ist jetzt ja alles schön. Nun war gerade die Grundrente in den letzten Wochen und Monaten der Hauptknackpunkt. Man hat sich geeinigt, ist damit jetzt im Prinzip die Halbzeitbilanz schon so, alle Daumen hoch, alle sind glücklich?
Naja, da würde ich ganz nüchtern sagen, ein Kompromiss ist ein Kompromiss ist ein Kompromiss. Da war nichts anderes möglich. Wenn man sich tatsächlich von diesen beiden konträren Positionen aufeinander zubewegen musste und man hat ja ein Modell gefunden, das sich ganz genau in der Mitte dessen bewegt, was vorher diskutiert wurde. 200.000 Leute wollte die Union in Obhut nehmen, 3 Millionen die SPD. Jetzt ist man bei maximal 1,5. Also da würde ich sagen, das ist ein ganz klassischer Kompromiss, mit dem am Ende beide Seiten werden leben müssen, wenn sie noch weiter zusammen regieren wollen. Und das ist ja nach wie vor die Herausforderung, sowohl für die SPD als auch für die Union.
Aber dieser Debatte könnte eine Einigung dann einfach schon mal einen positiven Schubs geben.
Ja, in jedem Fall. Wenn ich von der Maximalposition ausgehe, müsste ich als linker Sozialdemokrat sagen, das geht gar nicht. Aber in der Koalition kann ich Maximalpositionen nun mal vergessen. Also wenn man das nicht als Kompromiss akzeptiert, dann scheint man schlicht auch politikunfähig zu sein. Also die SPD hätte ja auch nicht die Mehrheiten, ein anderes Modell durchzusetzen. Sie ist auf den Koalitionspartner Union in aller Härte angewiesen. Und dann stehen am Ende solche Ergebnisse, die als einigermaßen tragfähig erscheinen.
Volker, ich danke dir für diese Einordnung, die Infos und auch die Einschätzung.
Gerne.
Der Tag am 11. November 2019. Fragen und Feedback, Anregungen, die Sie loswerden möchten, gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker, sage Tschüss für heute. Morgen an dieser Stelle Philipp May. Machen Sie es gut.